ARD.
Wir haben Ergebnisse geliefert, aber nicht die Ergebnisse eben dann bis zum Schluss, die zu größerem eben hätten führen können. Aber, und das ist eben das große Aber, das strebt mich dann an, noch besser zu werden. Eins ist definitiv klar, das wollen die Leute übrigens auch in jedem Stadion sehen, aber hier auf dem Betze so oder so verausgabt dich physisch komplett. Wenn du hier zum FCK kommst als Spieler, solltest du dich vorher schon eben halt auch informiert haben, wo kommst du hin, was ist das für ein Lebensgefühl. Ja, und die Schönheiten, die kann man kennenlernen, aber das Schönste ist, Siege einzufahren im FCK.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge nach der Saison. Nur der FCK, der SWR Sport Podcast im Studio in Kaiserslautern, Sebastian Zobel.
Servus und hallo.
Mein Name ist Stefan Kerstold und wir freuen uns auf den Trainer des FCK, Thorsten Lieberknecht. Hallo.
Danke für die Einladung, hallo.
Sehr gerne, wir sind froh, dass du, wir haben uns auf du geeinigt, dich hier nochmal äußerst. Ich habe mir mal eine Einstiegsfrage überlegt. Der Begriff Urlaub, wenn man als Fußballtrainer tätig ist und nicht gerade keinen Job hat, gibt's den überhaupt?
Man sollte ihn sich nehmen, aber es ist tatsächlich so, ist man im Job, hat man 365 Tage Fußball im Kopf. Wobei ich bei mir sagen muss, auch wenn ich nicht im Job bin, habe ich 365 Tage den Fußball immer noch im Kopf. Aber es ist wichtig, dass man sich auch diese Zeit nimmt. Nur aktuell ist es einfach so, dass ich merke, der Job steht im Vordergrund und genügend Urlaub hatte ich auch gehabt.
Jetzt. Und der Telefonakku muss wahrscheinlich jetzt auch in der Zeit sehr gut geladen werden immer.
Ja, wobei ich, was das angeht, auch mir da so ein Zeitmanagement eingeräumt habe. Aber trotzdem, ja, telefoniert man sehr viel. Momentan liebe ich normalerweise, wenn ich Auto fahre, immer Musik zu hören. Aber mittlerweile ist es so, dass ich mehr auf Telefonate umsteigen muss.
Um einen Spruch von Sepp Herberger mal ein bisschen abzuwandeln, nach der Saison ist vor der Saison. Wahrscheinlich.
Ja, ja, genau. Und er hat sehr viele Weisheiten gebracht, Sepp Herberger. Die auch der Wahrheit entsprechen, definitiv.
Das ist irgendwie auch total hart, ne? Wir hatten das Thema im Podcast auch schon oft, dass dieses Fußballbusiness so knallhart, so irgendwas Krasses oder Blödes oder so passiert oder auch was Tolles. Und dann entweder freut man sich kurz oder man ist kurz traurig und dann zack, geht's eigentlich direkt weiter. Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Oder vielleicht auch beides?
Es ist Teil des Business, dass es einfach, dass sich das Rad immer weiter dreht. Und ich glaube, es ist definitiv eher dem Positiven zuzuordnen, dass man immer im Tun und im Machen ist. Und deswegen liebe ich halt auch meinen Job, weil du nie Ruhe bekommst und nie rastlos sein darfst.
Und es gibt auch keine Pausen mehr. Ich meine, im kompletten Fußballgeschäft, dann gibt es international nochmal die nächsten Wettbewerbe, dann geht es jetzt wieder weiter mit der Relegation. Dritte Liga, zweite Liga, Bundesliga, dann haben wir die Nations League und dann haben wir die
Club-WM
und dann kommt schon wieder die neue Saison. Also es ist viel schnelllebiger geworden, oder?
Ja gut, jetzt die angesprochenen Wettbewerbe, da sind wir ja jetzt nicht unbedingt vertreten. Also von daher sind wir jetzt eher trotzdem in der Situation Kaderplanung, Saisonplanung, Analyse der abgelaufenen Saison. All das sind eben Themen, die natürlich nachwirken. Und deswegen hast du da wirklich keine Ruhe. Trotzdem sollte man sich, muss man die sich auch nehmen, um klar weiterhin denken zu können.
Guter Übergang, da wollen wir noch mal mit beginnen, mit dem Rückblick. Vier Spiele waren es jetzt für den FCK noch in der Rückrunde. Dieses Minimalziel, mehr war es ja nicht mehr, noch diesen Relegationsplatz zu erreichen, wurde verpasst. Wir wollen mal kurz den Kapitän Marlon Ritter hören nach der Partie in Köln.
Es war eine bessere Saison als letztes Jahr, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber wenn du dann ja so lange dann oben mit dabei bist, glaube ich, dann tut es schon trotzdem weh, wenn du es dann am Ende nicht geschafft hast.
Die Spieler waren die komplette Saison dabei und du nur vier Spiele. Wie fällt denn deine Bilanz dieser ersten Zeit, dieser ersten Wochen beim FCK aus?
Also jetzt erstmal ja, bin ich natürlich nur bei meinen vier Spielen und trotzdem gehört für so eine Gesamtanalyse dann im Nachgang die ganze Saison dazu, um sauber in eine neue Saison zu gehen. Aber wenn ich jetzt meine vier Spiele Revue passieren lasse, war erstmal das Ankommen total wichtig. Ja, wie komme ich rein, wie werde ich aufgenommen? Da muss ich sagen, da war der ganze Club extrem hilfreich unterwegs, dass ich sofort Fuß fassen konnte und habe, glaube ich, einen relativ schnellen, ordentlichen Draht zur Mannschaft gefunden, was ich dann ja auch im ersten Moment in den Ergebnissen wiedergespiegelt hatte. Die waren ordentlich und das war das Minimalziel, dass wir Ergebnisse liefern, um eben halt auch dahingehend nochmals, das war ja auch Thematik, eine Tabelle gibt was vor und ich als Trainer sowieso möchte immer das Maximum erreichen und dass es dann letztendlich nicht geschafft worden ist, enttäuscht mich persönlich auch, so ehrgeizig bin ich, auch wenn man weiß, dass es Thematiken gibt, die dazu geführt haben, dass es eben nicht zum ganz großen Sprung nochmal gereicht hatte, dass wir dann irgendwann abhängig auch waren von anderen Plätzen. Das war auch klar. Aber jetzt erstmal unsere Leistung. Wir haben Ergebnisse geliefert, aber nicht die Ergebnisse eben dann bis zum Schluss, die zu größerem eben hätten führen können. Und da bin ich dann auch in der Kürze der Zeit dann trotzdem enttäuscht. Aber, und das ist eben das große Aber, das strebt mich dann an, noch besser zu werden.
Ich glaube, wenn man die Saison als Ganzes dann analysiert, dann muss man ja schon auch ganz klar sagen, klar, natürlich wären am Ende noch ein paar mehr Punkte auch schön gewesen, aber diese Chance, da wirklich ganz oben mit reinzugehen, die wurde nicht in den letzten vier Spielen verspielt, sondern da gab es die Chance natürlich auch schon vorher.
Ja klar, diese Talsohlen, die gab es vorher.
Es gab ja immer wieder die Chance, auch mal zum Beispiel Tabellenführer zu werden und immer wenn es dann wirklich so kurz davor war, dann hat es nicht geklappt.
Bevor wir die Fans nach dem Spiel in Köln mal noch hören mit ihrer Saisonbilanz, du hast gesagt, die Ergebnisse waren in Ordnung. War für dich auch die Leistung in Ordnung?
Es gibt, da unterscheide ich immer zwischen zwei Themen. Das eine ist das fußballerisch-inhaltliche, was man sehen möchte in Kürze der Zeit. Da muss ich jedes Spiel für sich sondieren. Das erste Spiel gegen Schalke haben wir viele sehr gut umgesetzt gehabt in Bezug auf Schalke. Schnelles Spiel nach vorne, kein langes Positionsspiel. Das haben die Jungs gut umgesetzt. Dann gibt es noch die andere Seite, die Seite der Mentalität. Ich spreche immer gern von der Haltung. Das, glaube ich, hat man auch gesehen, dass die Jungs dort das gezeigt haben. Dann gab es aber auch den Moment hier zu Hause gegen Darmstadt, komplexe Spiele, wie ich fand, Schalke beim KSC, für den KSC auch nochmal die letzte Chance, auf 50 Punkte zu kommen, um nochmal mitzugestalten, eben halt auch in diesem Aufstiegskampf. Dort immer auch Rückstände gedreht, also da gibt es gewisse Mentalität. Dann hast du das Spiel zu Hause gegen Darmstadt, auch sehr komplex. Die Darmstädter natürlich halt auch mit dem Kommen hier, dass sie auf jeden Fall uns nichts abschenken wollten. Gab es dann diese letzten, wie ich fand, 20 Minuten, wo du gemerkt hast, die Mannschaft braucht wahnsinnige Hilfe von außen, um eben diese drei Punkte irgendwie einzufahren. Dann gibt es so Momente, wo ich das Stadion komplett verstehen kann, wenn die Leute aus dem Sattel gehen, wenn sie vielleicht dann sehen, hey, da wird vielleicht dann oberflächlich gedacht, nicht bis zum Letzten gekämpft. Wobei das immer auch sehr schwierig ist in der Betrachtungsweise.
Da muss ich kurz mal reingrätschen. Ich habe nach dieser Partie gegen Darmstadt, ich gehe dann immer unten durchs Stadion raus, mit Thomas Henge noch kurz gesprochen. Der guckt mich an und sagt, die wollen Bundesliga spielen, aber doch nicht so. Und der war sichtlich negativ berührt wegen diesen letzten 20 Minuten. Also da sah es auch von oben teilweise so aus, boah, wollen die jetzt nicht mehr? Oder?
Nein. Also da gehe ich entschieden dagegen. Das hat nichts mit wollen die nicht mehr. Aber es gibt halt so Momente, wo ich die Leute verstehen kann, warum es unruhig wird. Ja? Aber das hat viel mit der Emotionalität zu tun. Und ich hätte es nicht verstanden, wenn die Leute dann in diesen letzten 20 Minuten, da gibt es dann Themen, ziehe ich einen Sprint durch, ziehe ich einen Zweikampf durch, warum breche ich ab und solche Sachen, da kann ich, wäre ich im falschen Stadion übrigens, auf dem Betzenberg, wenn die Leute nicht aus dem Sattel gehen. Und auch das ist was, das hat aber nichts damit zu tun, dass die Jungs dann nicht wollten. Da gibt es ein paar Dinge, die dann eben an so einem Tag auch eine Rolle spielen, aber die wollen schon.
Ihr habt da jetzt beide schon Themen angesprochen. Wir haben ja auch heute wieder einige Fanfragen eingesammelt. Auch an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an alle, die sich da wieder sehr rege beteiligt haben. Einiges davon hast du quasi gerade schon beantwortet, weil unter anderem Paddy auch so danach gefragt hatte und auch gesagt hat, ja, so mit der Art und Weise, gerade zweite Halbzeit gegen Darmstadt und dann gegen Köln waren viele nicht ganz so zufrieden und dass das so ein bisschen leidenschaftslos gewirkt hat, da bist du ja gerade schon drauf eingegangen. Er fragt aber auch noch, können Sie uns erklären, welche Art von Fußball Sie auf dem Betze etablieren wollen und welche Hürden es jetzt zu nehmen gilt?
Also es ist oft so, dass sich was entwickelt. Und das war bei meinen Mannschaften, bei meinen Stationen immer so, dass ich in einer Vorbereitung ein Grundgedanke da ist, wie man Fußball spielen lassen möchte, immer davon abhängig, und das kriegt man so nach zwei Wochen hin, welche Stärken und Schwächen hat deine Mannschaft tatsächlich, und das siehst du in diesen 14 Tagen. Jetzt wird es mit Sicherheit einen Kaderumbruch geben, der spielt auch mit hinein. Fakt ist, ein Thema ist einfach, wenn wir dann bei Sepp Herberger sind, es gibt Fußballweisheiten im Fußball, die werden immer bestehen bleiben, und es ist einfach, dass eine Offensive dir die Spiele gewinnt und die Defensive, die Meisterschaften gewinnen kann. Und wenn man jetzt die ganze Saison sieht, was die Defensive angeht, und da gehört aber nicht nur die Abwehr dazu, sondern eine ganze Mannschaft muss sauber defensiv arbeiten, ist es einfach so, dass da mit Sicherheit ein Hebel angesetzt werden muss, um einfach auch diese Gegentorflut zu stoppen. Das ist ein Thema. Und dann gibt es eben Sachen, die im Detail zu sehen sind. Welche Systematik ist erstmal das, auf was wir uns einigen? Das hängt eben halt auch ein bisschen davon ab, wie dann letztendlich der Kader im Großen und Ganzen nicht nur steht, sondern wie wir es jetzt schon eben halt auch schon vorbereiten, dass wir uns in der Systematik dann auch einig sind. Und dann bin ich ein Freund davon, dass es strukturiert nach vorne geht, aber
auch kämpferisch?
Ja, gut, das ist total interessant. Man sagt immer, was ist Betzefußball? Ich glaube, lass mal alle Leute mal schreiben, was versteht man tatsächlich unter Betzefußball? Was ist der typische Betze-Spieler? Das ist total interessant, wie viel Attribute man da findet. Aber eins ist definitiv klar, das wollen die Leute übrigens auch in jedem Stadion sehen, aber hier auf dem Betze so oder so verausgabt ist physisch komplett. Und das ist eben halt auch eine Frage, die wir definitiv auch angehen werden und wollen.
Erinnert mich an die zweite Halbzeit gegen Nürnberg, da warst du noch nicht da, aber das war für uns, glaube ich, so dieser Betze-Fußball, ne? Wo Vollgas-Fußball stattfand unten. Und
ja. Ist dann halt natürlich im Endeffekt dann traurig, wenn es dann nicht belohnt wird und dann am Ende trotzdem eine Niederlage steht, obwohl du die bessere Mannschaft warst. Was ich aber super fand, dass du jetzt gerade auch schon angesprochen hast, dieses Offense wins Games, Defense wins Championships. Das habt ihr also ganz klar analysiert. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Das hätte ich jetzt auch angesprochen. In der Abwehr hat es einfach gehakt. Ne?
Du hast ja auch schon gesagt,
zu viele Gegentore. Ja. Man hat dann auch ja im Winter nochmal nachgesteuert, unter anderem mit Maxi Bauer. Da gab es übrigens auch die Frage, warum der am Ende nicht mehr im Kader war. Gibt es da
Trainingsleistung?
Einfach reine Trainingsleistung.
Ja. Ihr wollt eine Antwort, dann kriegt einer von mir ein bisschen knapp.
Wenn man so eine große Auswahl an Spielern hat, muss man es ja irgendwie definieren, klar.
Das heißt, vor allem in der Abwehr wird sich einiges tun im Kader.
Ich habe gerade eben gesagt, es ist ein Gesamtbild. Man kann nicht nur das Ganze auf eine Abwehr die Last legen, genauso was die Tore angeht. Wenn die Zuspiele von hinten nach vorne eben nicht passend genug sind, dann haben die vorne wahrscheinlich auch Probleme, dann Tore zu schießen. Umgekehrt ist es genauso, wenn die vorne eben nicht so mitarbeiten, dass die hinten entlastet werden, haben die hinten eben ein Problem. Die ganze Defensivtaktik und Herangehensweise, das ist immer ein Gesamtkonstrukt der Mannschaft, und das ist das Entscheidende. Es hat nichts damit zu tun, jetzt welche Spieler, die Jungs, die da waren, die haben schon auch die Fähigkeit zu verteidigen. Die Frage ist eben halt nur, in welchen Höhen verteidigt man und wer sind die Ersten? Das sind oftmals eben halt auch, wenn der Gegner einen Ball hat, sind es eben der Stürmer oder die Stürmer, und dann kommt das Mittelfeld, wie verteidigen die eben halt auch mit? Und das ist ein Gesamtkonstrukt, deswegen wünsche ich das gar nicht nur auf bestimmte Positionsprofile oder dann Abteilungen, in dem Fall die Abwehr, reduzieren, sondern immer das ganze Große sehen. Und deswegen müssen wir da als Mannschaft insgesamt besser verteidigen, und das ist ein Hebel, den wir angehen wollen.
Bevor wir da nochmal in die Tiefe gehen, möchte ich gerne nochmal ein paar Fans einspielen, die sich zu der Saisonbilanz geäußert haben. Man muss dazu sagen, das Ganze nach dem 0:4 in Köln. Also doch mit ein bisschen kleines Negativerlebnis, aber trotzdem finde ich sehr interessante Aussagen.
Ja, für das heutige Spiel enttäuscht, aber die Saison selbst wunderbar. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Saison, wirklich. Also man konnte nicht mehr rausholen. Ist halt so.
Unterm Strich muss man sagen, es ist trotzdem eine super Saison gewesen. Wir sind stolz auf die Mannschaft. Darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. Wenn man überlegt, wo wir herkommen mit der dritten Liga, wenn ich so 3-4 Jahre zurückdenke. Von daher, klar, hätten wir mehr gerne mitgenommen, aber das Szenario war sehr unwahrscheinlich unterm Strich. Also ich bin super zufrieden mit der Saison, mit dem Jahr.
Also die Saison war für mich sehr durchwachsen, muss ich wirklich sagen. Aber ja, nächste Saison, neue Hoffnung.
Man muss sich neu sortieren, für nächste Saison wieder angreifen. Gucken, dass man die Transferperiode richtig hinkriegt, eine gute Vorbereitung spielt. Und dann kann man für nächste Saison doch wieder angreifen. Wenn vor der Saison jemand gesagt hätte, wir sind mit der Punktzahl auf dem Platz, hätten wir es alle unterschrieben.
Ich glaube, der letzte Fan, der gibt schon mal so ein bisschen die Richtung vor. Transferperiode gut ausnutzen und dann neuer Angriff. Aber letztendlich, die Fans stehen noch voll hinter euch, trotz dieser teilweise Negativerlebnissen. Also die Bilanz war relativ positiv.
Ja, ich fand die letzten beiden, glaube ich, waren sogar die letzten drei Aussagen, die fand ich interessant, auch mit durchwachsen. Ich finde schon, insgesamt kann man natürlich davon sprechen, dass es aufgrund der Tatsache, wie die Saisons davor waren, wo man herkommt, war das eine Saison, die mit Sicherheit zufriedenstellend ist. Trotzdem glaube ich, wenn man die zweite Liga gefühlt hatte, wie sie sich entwickelt hat, auch in einer Saison, hätte man durchaus noch mehr rausholen können. Wenn man sieht, der HSV steigt mit läppischen 58 Punkten auf. Das gab es in den letzten Jahren überhaupt nicht. Und das ist einfach das Gefühl für die zweite Liga, wie sie sich entwickelt hat. Und ich glaube, da wäre definitiv sogar mehr drin gewesen. So, und jetzt war ich, und jetzt spreche ich nur von meinen 4 Spielen, deswegen habe ich diese Enttäuschung, dass es nicht zu mehr gereicht hat. Und da schließe ich das alles, was davor war, komplett aus. Es steht mir auch nicht zu, das immer zu kommentieren. Mir steht es nur zu, das Ganze zu analysieren. Und wenn ich diese zweite Liga sehe, wie sie sich dieses Jahr entwickelt und dann auch abgeschlossen hat, ich fand auch, dass wir eigentlich gegen die einfachste Mannschaft zu hoch verloren haben, das war der 1. FC Köln, weil alle Mannschaften davor, Schalke, KSC, Darmstadt, die waren viel komplexer zu spielen, auch in der vorbereitenden Analyse als der 1. FC Köln. Wir haben nicht in Köln verloren, weil der 1. FC Köln massiv stärker war, sondern weil wir vielleicht diese ersten Minuten nicht gewinnbringend auf unsere Seite ziehen konnten, aber weil wir eben halt auch nicht eine Top-Leistung gebracht haben. Und wenn du einigermaßen eine Leistung bringst, deswegen ist meine Enttäuschung da, gewinnst du in Köln, aber du darfst eben halt auch, klar, nicht so hoch verlieren, das ist das andere. Deswegen war es für mich total enttäuschend, dass wir uns auch von den Fans nicht so verabschieden konnten, wie sie sich auch verdient hätten.
Du hast den Heilsbringer Friedhelm Funkel vergessen. Der hat natürlich auch noch einiges bewirkt in Köln.
Ja, das steht irgendwie. Ich meine, ich habe ja auch, glaube ich, so wie sich das gehört, auch die Glückwünsche dann vor Ort gesagt. Und das ist einfach so, ja. Das waren jetzt waren zwei Spiele, die er gemacht hat, und er hat's vollendet. Und dann auch noch als Meister. Und deswegen auch da muss man und sollte auch beglückwünschen. Ja.
Jetzt hast du gerade die Fans angesprochen und auch so ein bisschen, dass es nicht an den übermächtigen Kölnern gelegen hat am letzten Spieltag. Dazu wollte ich kurz was sagen, weil ich auch in Köln war. Aber weil du gerade eben das auch angesprochen hast mit den läppischen Punkten vom HSV, nur nochmal auch so zum Vergleich. Vergangene Saison hast du allein für den Relegationsplatz schon 63 Punkte gebraucht. Das ist ja mal, um das so in Relation zu sehen, also bei denen lief jetzt auch nicht alles perfekt, ne, beim HSV.
Nein, ich will jetzt auch nicht immer da in meine Vergangenheit rumrühren, aber mit Braunschweig mussten wir mit 66 Punkten mal in eine Relegation rein gegen VfL Wolfsburg. Also das jetzt dieses Jahr, es gab die Momente, man sagt immer so, es war noch nie so einfach, Meisterschaften zu gewinnen oder aufzusteigen, aber ich glaube, dieses Jahr wäre das möglich gewesen.
Ja. Mhm. Weil du die Fans angesprochen hast, wir haben jetzt gerade schon einige Fanstimmen gehört, die waren jetzt nicht übermäßig enttäuscht, ne? Das haben wir ja gehört. Aber was natürlich so ein bisschen bleibt, ist, ich habe das in Köln auch erlebt, wie die Leute drauf waren, übrigens auch wieder, ne? Das muss man auch nochmal wirklich an der Stelle sagen, das hatte auch so ein bisschen was von Vibes aus vom Pokalfinale in Berlin damals. Du bist am Vortag schon durch Köln gelaufen, überall FCK-Fans wirklich, also man muss zwar manchmal genau hingucken, weil die Farben ja teilweise ein bisschen ähnlich sind, aber da sind einem so viele Lauter entgegengekommen und es wurde sehr viel Pfälzisch gesprochen, auch in Köln. Und dann ist es natürlich schon so, dass dann die Leute nach so einem Spiel halt, da bleibt halt schon so ein bisschen diese Enttäuschung zurück, ne? Weil man geht halt mit was Negativem raus aus der Saison, die eigentlich
ja an sich ja, nee, also
der, war. Ja, wenn du dir die Leute angeguckt hast, die,
ja,
das hat ihnen halt natürlich kein gutes Gefühl.
Ja, nee, also das, ich glaube, so dürfen wir nicht eine Saison beenden, dass man aus diesem Spiel so viel Negatives mit in die neue Saison nimmt. Also da glaube ich, das erste Thema ist, wir wissen ja um die Reisefreudigkeit der FCK-Fans und um die Unterstützung und um die bedingungslose Unterstützung. Aber Fakt ist auch, als ich kam, habe ich auch davon gesprochen, dass wir in Köln ein Endspiel haben werden. Und das ist übrigens eingetreten, weil wir eben Ergebnisse geliefert haben. Und dass es dann eben halt auch dazu kam, dass die FCK-Fans mit einer gewissen Vorfreude und vor allen Dingen halt auch dorthin gefahren sind, das haben wir uns in 4 Spielen auch erarbeitet. Das muss man einfach sagen, dass die Leute mit einer Hoffnung nach Köln gefahren sind, die vielleicht auch einmal komplett weg war. Und das haben wir schon erreicht, dass wir sagen konnten, okay, wir haben uns dieses Endspiel auch nicht immer erspielt, sondern wir haben es uns ergebnistechnisch tatsächlich dann auch hingelegt. Die Enttäuschung danach, dass man das Spiel verliert, die war
und halt übrigens auch so hoch verliert.
Ja, die war übrigens eben auch bei mir sehr hoch und deswegen ist es mein Ansporn, das wieder besser zu machen mit einer guten Energie und nicht nur mit einem letzten verlorenen Spiel. Du hast die Spiele davor auch angesprochen, vor meiner Zeit, wo du gesagt hast, da wurde der Aufstieg gespielt. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendwas verspielt worden ist, aber es gab ein Gefühl für die Liga und ich glaube, es wäre mehr drin gewesen, definitiv.
Wo ich dir recht gebe, ist, ihr habt es auf jeden Fall geschafft, dass es bis zum Schluss spannend geblieben ist, ne? Dass die Leute
genau,
zumindest
die Phase hatten. Und die Phase gab es eben kurz bevor meiner Einstellung, die gab es eben nicht und das war mein primäres Ziel, zu sagen, okay, die Tabelle gibt was vor und wir wollen das jetzt probieren und wollen dranbleiben und das glaube ich schon, das haben wir geschafft und da bin ich mit Sicherheit einer der selbstkritischsten überhaupt in diesen 4 Spielen, nicht immer mit dem schönsten Fußball, sondern es war rein ergebnisorientiert und
schauen.
Trotzdem mit einer Niederlage, die wehgetan hat.
Die Frage, die sich natürlich jetzt stellt, ist, wie geht's weiter? Und da gibt's, Sebastian, auch eine sehr interessante Fanfrage.
Genau.
Beziehungsweise also eine Äußerung.
Es gibt natürlich viele interessante Fanfragen, wie immer, aber nochmal zu einem Punkt, wenn wir jetzt auch mal nach vorne schauen, du hast ja gerade eben auch schon angesprochen, es wird einen Umbruch geben im Kader, das ist glaube ich kein Geheimnis, dass sich da einiges tun wird. Und dazu hat uns Frank folgende Frage geschickt, auch als Audio.
Ich beziehe mich da auf ein Thema, das auch Andy Buck in einem Podcast bei euch so perfekt beschrieben hat. Das müsste 2020 gewesen sein. Der Titel des Podcasts war, glaube ich, dauerhaft dritte Liga, dann bist du tot. Er hat damals schon kritisiert, dass es beim FCK keine Kaderplanung entlang einer Spielidee gibt. Und das genau sehe ich heute noch so. Wir haben einen viel zu großen Kader, der nicht gut ausbalanciert ist. Die Größe des Kaders birgt meiner Ansicht nach nicht nur das Problem, dass es einfach viel zu viel Unruhe gibt, schlechte Trainingsqualität, sondern auch einfach, dass viel mehr Masse vorhanden ist an Durchschnittsleuten, statt jetzt individueller Klasse und halt ein bisschen mehr Platz lassen für Nachwuchsspieler. Meine Frage jetzt an Thorsten Lieberknecht wäre die, inwieweit er eine Chance hat oder sich das ausgehandelt hat im Vorfeld, Einfluss zu nehmen auf die Kaderzusammenstellung.
Geh mal stark davon aus, dass du als Trainer Einfluss nehmen kannst auf die Kaderzusammenstellung. Würde mich jetzt überraschen, wenn du sagst, du kannst das nicht. Aber es war jetzt eine relativ lange Frage, die wäre auch noch länger gewesen. Aber Frank, da müssen wir ein bisschen vorher rausgehen. So ein bisschen die Sachen angesprochen, großer Kader, bisschen fehlende individuelle Qualität und was ist mit der Jugend? Wie ist dein Plan?
Also kurz dazu, auch da, wenn man dann zurückguckt, es gab eine Eingangsidee, wie man in die Saison startet, in einem 4-3-3, 4-1-4-1. Dann hast du gemerkt, okay, es wurde dann umgestellt auf ein 3-5-2. Und in dem 3-5-2 hast du dann nicht diese klassischen Flügelspieler wie in dem 4-1-4-1, 4-3-3. Und dann legst du dann in der Winterpause nochmal nach und dadurch entsteht halt so eine Kadergröße, die für mich auch insgesamt sich dann zu groß darstellt auf Dauer. Aber war jetzt komplett handelbar. Aber so entsteht auf einmal eine Kadersituation, dass du eine Grundidee hast, aufgrund von Ergebnissen dann und dann von der Neustrukturierung das System umgestellt wird, und auf einmal hast du dann die Situation, dass Spieler irgendwie über sind, und dann hast du so einen großen Kader. Mein Gedanke ist dahingehend, dass wir das eher, ich sage immer, kleiner, aber feiner gestalten, um halt auch Platz zu schaffen für den Nachwuchs, damit die Jungs eben halt auch sich präsentieren können. Ich bin immer dafür, dass die Positionen doppelt besetzt sind, wo es eben nicht immer so auf Augenhöhe zugeht, weil das ist oftmals eine Problematik, wenn du einen Kader hast, wo alle auf Augenhöhe spielen, dann ist man immer hinhergerissen, der war diese Woche eigentlich auch ganz gut. Also ich bin da eher für klare Verhältnisse. Es wird nicht auf jeder Position klappen, aber Doppelbesetzung der Positionen nach einer Idee, die auch dahingehend jetzt gehen muss, dass man weiß, okay, man hat in dieser Saison vieles gut gemacht über die Saison hinweg, aber eben halt auch die Defensive als Hauptkritikpunkt, die man angehen muss. Und wenn ich gestern jetzt war ich bei der U19, beim Sieg gegen Mainz 05, das war ein Spiel auf Augenhöhe, wo die Lautra allerdings auch sagen muss, der verdiente Sieger waren. Wenn ich da jetzt reingeguckt habe, hat's mein Herz erwärmt, dass da zwei, drei Jungs drin waren, wo ich sage, hey, da lohnt es sich mal das Auge drauf zu lassen.
Und es wird aber ein neues Personal zwangsläufig geben. Die Leihspieler sind nicht mehr vorhanden. Ragnar Ache dürfte auch den Verein wechseln, wenn alles funktioniert.
Oder was kannst du da noch machen, um dem zu überzeugen, dass er bleibt?
Ja, wenn er das geschafft hätte, was wir also als Deal hatten.
Ach so, das genau. Wissen wir immer noch nicht. Kannst du es jetzt verraten, was das für ein Deal war?
Nee. Nein, da bin ich echt, er ist ja noch da.
Ah, okay.
Und ich plane ihn halt immer noch ein.
Also, ich glaube, die Verträge gehen immer bis 30. Juni. Ne?
Ja, genau. Aber keine Ahnung, wie sich das Ganze entwickelt. Es sind halt viele Spekulationen und wird viel darüber berichtet, was dann letztendlich rauskommt, das werden wir sehen. Plane ich jetzt mit ihm und das war und sehr gerne, weil es nochmal, ich habe das auch schon mal kurz gesagt gehabt, er nicht nur auf dem Platz, sondern als Typ wirklich ein toller Repräsentant vom 1. FCK halt auch ist. Ne?
Aber einige Leute, denke ich mal, werden den Verein auch verlassen, Verträge laufen aus, neues Personal ist schon durch diverse Medien gegangen, Giamfi, Kunze und so weiter und so weiter. Inwieweit laufen die Gespräche in Absprache mit Thomas Hengen und Marcel Kloß? Seid ihr jetzt schon täglich irgendwie im Austausch, was den Kader angeht?
Ja, ab dem ersten Tag. Hauptsächlich ist Marcel Kloß natürlich als Sportdirektor derjenige, der mit den Kader eben halt auch plant. Und da sind wir, und das finde ich halt, das ist wichtig, das ist nie ein Einzelprodukt, sondern es ist oft eben so, dass da alle Leute davon überzeugt sein müssen, von der Personalie, die man holt, von dem Spieler, den man holt, und dann ist es immer so ein gemeinsames Produkt, aber da sind wir schon sehr, gewisse, sehr, sehr lang und tief in Gespräch.
Ja, und gewisse Finanzrahmen, denke ich mal, müssen ja auch eingehalten werden.
Ja, genau, das kommt auch noch mit hinzu, wobei solche Dinge mich im, also ich bin immer ein Trainer gewesen, werde es auch immer bleiben, der nie irgendwas fordert, was ein Verein nicht tun kann. Ich gehe immer davon aus, dass ein Verein sagt, das ist das Mögliche, und dann versuche ich eben halt auch, dass das, was möglich ist, so umzusetzen, dass es gewinnbringend ist, und ich habe schon mit weitaus weniger Erfolge erzielen können.
Ich finde, dieses Thema Kaderzusammenstellung ist ein super spannendes, super komplexes, und ich höre da jetzt auch schon einige Sachen raus, was ich auch super spannend finde, dass du dich offensichtlich ja auch schon mit der Jugend beschäftigt hast, die U19 dir schon angeschaut hast. Man könnte, glaube ich, allein auch schon deswegen Rückschlüsse drauf ziehen, dass die jungen Wilden bei dir mal eine Chance kriegen. Wenn man guckt, Mika Haas hat auch seine Chance bekommen am Ende der Saison. Wie wichtig ist es dann aber, klar, auf der einen Seite, man will die jungen Wilden irgendwie integrieren, will sie mitnehmen, diese Balance zu haben zwischen genug junge Wilde, genug Erfahrung. Ich denke dann auch, was mich auch so ein bisschen vielleicht, weiß ich nicht, erstaunt oder überrascht hat zumindest ist, dass auch Philipp Clement bei dir nochmal eine Chance bekommen hat, der vorher ganz lange raus war. Also wie ist da so dein Plan, was die Balance angeht zwischen Jung und Alt? Also haben auch solche Spieler wie Philipp Clement nochmal eine Chance? Oder ich denke da zum Beispiel auch an den ehemaligen Capitano Jean Zimmer. Wie sieht's da aus? Ist so jemand auch jemand, auf den du vielleicht in Zukunft noch bauen willst, auf so erfahrene Leute, die halt auch sage ich mal, ja ähnlich wie bei dir, auch so ein bisschen diese Pfälzer DNA mit im Blut haben, weil die hier einfach schon lange waren?
Also grundsätzlich ist es so, jetzt, wenn ich als Trainer irgendwo bin und jetzt hier hingekommen bin, dann sind für mich Trainingseindrücke eben halt das Wichtigste. Und ich habe jetzt für jedes Spiel, was wir jetzt gespielt haben, habe ich Trainingseindrücke mit einfließen lassen und habe auch dann für den Spieltag gesagt, okay, ich versuche ein Grundgerüst zu haben. Und trotzdem hat jeder von diesen 25 Spielern, es waren 25 Spielern, die waren auch alle fit. Wir hatten dann teilweise mal 11 gegen 11, wo dann vier Spieler dann außen gewartet haben, bis sie wieder reinkommen. Also ist es einfach so, dass man da merkt, es ist nicht optimal, aber man musste das handeln, man hat es auch gehandelt bekommen. Aber die Trainingseindrücke spielen bei mir halt eine große Rolle. Und deswegen hat jeder, ob jung, alt, ganz alt, Verdienste, weniger Verdienste, hat da bei mir immer eine Chance, eben erstmal in so einen Spieltagskader reinzurutschen. So war das jetzt halt auch. Und alles andere sind jetzt eben Themen, die wir, das ist ja das Schöne, die wir jetzt eben halt auch besprechen, ja, was du jetzt angesprochen hast. Wie machen wir weiter, wie gehen wir weiter? Aber ich finde, eine gesunde Mischung, wie gesagt, wenn du so einen Kader klein und fein hast, dann hast du auch die Möglichkeiten, statt 25 Leute zu haben, wo dann der Nachwuchs überhaupt keine Möglichkeit bekommt, weil nimmst du dann aus der A-Jugend oder aus der U21 auch noch 3-4 Jungs mit dazu, hast du auf einmal 29 Mann auf dem Platz rumstehen und das macht keinen Sinn. Also von daher schauen wir jetzt, wie wir das, ohne da dann in die Tiefe zu gehen, schauen wir jetzt, wie wir da das Ganze sauber machen, sauber gestalten und dann weiter voranbringen. Und ich bin überzeugt, dass wir da echt was Sauberes hinstellen auf dem Platz.
Marcel Kloß hat ja schon einen gewissen Erfahrungsschatz, was das angeht, hat auch gute vernetzte Kontakte. Was stellst du dir denn vor? Kadergröße und natürlich auch Qualität. Wie groß soll der Kader oder im besten Fall sein?
Also ich bin für 22 plus 3 Torhüter. So, manchmal kommt aber noch einer mit dazu und dann hast du 23. Aber wie gesagt, das ist so, wenn du jede Position doppelt besetzt hast, bist du bei 22 plus 3 Torhüter. Das ist klein und fein. Und du hast die Möglichkeit, eben der Jugend nochmal Platz einzuräumen. Manchmal kommt aber noch ein Spieler hinzu, wo du sagst, komm. Der macht auch Sinn und der wertet das Ganze vielleicht auch nochmal auf. Also, Das ist so meine Thematik.
Habt ihr euch da so ein Zeitfenster gesetzt? Die Transfer, das hat mich immer so ein bisschen genervt. Da sind schon 4-5 Spiele am Laufen und dann ist immer noch dieses Transferfenster offen. Also das hat mich immer so ein bisschen gestört. Da spielt der eine noch 4 Spiele für den, dann kommt er dann zu dem nächsten.
Ja, das ist auch was, da bin ich auch kein Freund von, aber das ist eben jetzt leider noch so, dass dieses Fenster eben so auf ist. Ein Trainer wünscht sich immer, dass er dann zum Training Start hin schon seinen Kader stehen hat, damit man gleich, aber die Utopie, die habe ich mir jetzt, das ist Utopie, ja, genau. den Wunsch, ja. den habe ich mir jetzt auch ad acta gelegt, es wird nicht so sein, ich denke, man soll da, wie gesagt, vor allen Dingen diese Ruhe bewahren, es wird viel spekuliert und bei manchen Spekulationen ist auch was Wahres dran, da sind dann viele halt auch gut unterrichtet und werden dann schon vorher informiert, aber ich glaube, jetzt erstmal mit Ruhe das angehen und den Kader insgesamt beleuchten, wenn man da hat und dann was Neues auf die Beine stellen.
Ich glaube, was ja auch da einfach eine Rolle spielt und was ja sicherlich auch kein Geheimnis ist, warum es dann manchmal ein bisschen länger dauert. Als ambitionierter Zweitligist versucht man ja oder wirft man ja sicherlich auch mal den Blick in die Bundesliga, wer da vielleicht bei seinem Verein nicht ganz so zum Zug kommt wie geplant. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es allein deswegen auch vielleicht noch 1-2 Spieltage manchmal länger dauert, bis sich dann bei den Bundesligisten geklärt hat, Spieler XY ist jetzt bei uns vielleicht nicht in der ersten Elf, Spieler ist nicht ganz zufrieden, lässt sich nochmal verleihen. Generell so das Thema Leihspieler, klar, wahrscheinlich wird jeder Trainer sagen, wenn ich ihn frage, hast du lieber Feste oder lieber Geline-Spieler, würde er immer sagen, lieber Feste, aber wie ist so deine Herangehensweise, wirst du wahrscheinlich auch eine gesunde Mischung, aber zu viele Leihspieler auch wieder schwierig, ist
ja, Thema, eigentlich könntest du auch der Trainer werden, oben, oh, weil du gibst ja schon die richtigen Antworten. Nein, es ist so, ich bin auch eher für weniger Leihspieler und eine Mannschaft in der Identifikation aufzubauen. Das ist immer schwierig, weil insbesondere dann die Leihspieler, wenn die Situation kommt, dass die Leihspieler eben dann Richtung auslaufende Situation gehen und die Saison beendet wird, dann hast du immer so eine gewisse Problematik, die dann entsteht. Ja, da ist man nie so gefeit vor, wo ist jetzt wirklich der Gedankengang, wo geht's jetzt tatsächlich hin. Also von daher bin ich auch eher dafür, feste Spieler zu holen. Auf der anderen Seite hast du das Beispiel SV Elversberg, die haben das auf ihre Art top integriert mit Leihspielern. Aber ich persönlich bin eher dafür, eben weniger Leihspieler zu holen, wohl wissend, dass das auch da immer mal ein Thema sein wird, wenn man dann vielleicht den interessanten Nebenspieler so ausleihen muss.
Vielleicht auch mal kurzfristig, wenn es so eine Gelegenheit einfach ergibt, ne, wo man vielleicht vorher gar nicht dran gedacht hat, dass das möglich ist.
Genau.
Du hast ja auch schon wahrscheinlich so ein paar Wünsche an Marcel Kloß rangetragen. Du hattest ja vor den 4 Spielen auch relativ viel Zeit, die komplette Situation Bundesliga, zweite Liga, dritte Liga zu beobachten. Gibt es irgendeinen Wunschspieler, den du ganz vorne auf deiner Liste hättest oder hast?
Ich glaube, das wichtigste Thema ist, wenn du die Innenverteidigerposition bei uns anschaust, von allen Innenverteidigern hat kein einziger Innenverteidiger einen linken Fuß im Spiel aufbauen. Das finde ich halt total wichtig. Du hast alle, die da sind, um das Jan Elvedi, Heuer, Maxi Bauer, der da war, das sind alles Jungs gewesen, die in Anführungszeichen nur den rechten Fuß hatten. Das hat man dann teilweise im Spielaufbau oft auch gesehen, das Abkappen wieder nach hinten weg, keinen Druck drauf bekommen, dann in die Spieleröffnungen, Spielaufbau und solche Sachen. Das ist was, ohne Namen zu nennen, was wirklich eine auf der Prioritätenliste ganz oben ist, zu sagen, okay, wir brauchen dort Leute, die eben halt auch mit ihrem starken Fuß auf der richtigen Seite spielen.
Habe ich das eigentlich richtig gelesen und verstanden, dass du dir Kalot auch als Innenverteidiger vorstellen kannst?
Nee, da hat mich irgendeiner dann falsch verstanden. Ich habe zu Kalot habe ich gesagt, dass das ist der Prototyp-Betze-Spieler schlechthin. Der hat Herz, der läuft 90 plus ununterbrochen und ich liebe diesen Jungen einfach, wie er den FCK verkörpert und wie er sich auf dem Platz präsentiert, mit dem Wissen, dass er auch noch taktisch Luft nach oben hat, das muss man auch sehen, aber der könnte auch da hinten drin spielen, je nachdem, welche Systematik man hat. Aber da hat mich jemand komplett falsch verstanden.
Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, ich weiß es nicht. Aber du kannst
den Eindruck machst du nicht, dass du Dinge falsch verstehst.
Den kannst du dir zumindest dann als Prototyp Betze-Spieler sozusagen, ist, als jemand, der vorweg geht, auch vorstellen.
Ab dem ersten Tag, der ist wissbegierig, der leuchten die Augen, dem leuchten die Augen, wenn er ins Stadion einläuft, wenn er auf dem Trainings Platz kommt. Das ist für mich ein Typusspieler, der hier, als er schon kam, eben halt auch eine große Rolle gespielt hatte und der Friedhelm, weil Friedhelm das auch mit Sicherheit direkt erkannt hatte. Und das ist einer, wo ich sage, das ist wirklich, der hat alle Attribute, die ein Betze-Spieler mitbringt.
Also Innenverteidiger Linksfuß, dann falls Ragnar Ache geht, Stürmer, der möglicherweise 25 Tore macht. Ne? Das
45 wäre noch besser.
Ist ja ein einfaches Anforderungsprofil. Ja. So Leute, die stehen ja quasi oben schon in Schlange.
Unbedingt. Aber da muss natürlich dann, wenn er denn geht, auch was passieren, weil das
das ist ganz normal. Also es ist, nochmal, wir haben interessante Leute da, vielleicht auch kann man den einen oder anderen umfunktionieren auf eine andere Position und ihn dort noch besser machen. Auch die Ideen sind da. Also man guckt erstmal, was ist vorhanden, was kann man da tun. Aber Fakt ist klar, wenn das so wäre, dass Ragnar geht, muss er auf der Position auch was machen. Da ist trotzdem die Frage, ist es nur eine Position oder ist die Konstellation vorne dann, dass man mit zwei Stürmern eben halt auch spielt und zwei und so fort. Also gibt es mit Sicherheit noch einige Gedankengänge, die wir zu lösen haben.
Und immerhin ist dann ja auch ein bisschen Geld da, ne? Auch wenn es vielleicht dann nicht ganz so viel ist, wie es vielleicht ursprünglich mal hätte werden können bei einem Abgang woanders hin.
Ja.
Dann ist ein bisschen Geld da, um das Ganze zu kompensieren.
Unbedingt. Bevor wir jetzt mit unserem Freundebuch starten, möchte ich gerne nochmal auf deine Person eingehen. Du bist ja mehr oder weniger zurückgekommen in die Pfalz, im Südwesten immer gespielt, bevor es dann nach Braunschweig ging. Das war dann eine lange Zeit in Braunschweig, dann Duisburg-Darmstadt und jetzt wieder zurück beim ersten FC Kaiserslautern. Was hat dich denn am meisten geprägt? Man guckt immer so auf die Jahre. Ich denke mal, Braunschweig, das war schon eine lange Zeit, ne?
Ja gut, es gibt die Zeit Spiele und es gibt die Zeit eben dann die zweite Zeit als Trainer, und da war natürlich Braunschweig als Start meiner Trainerkarriere natürlich sehr prägend in beide Richtungen, ja, natürlich dritte Liga bis in die erste Liga aufgestiegen, dann sagen natürlich viele, zu Recht auch, ging es auch so in der Form wieder zurück. Was viele vergessen allerdings, nach dem Erstliga-Abstieg hatte ich eigentlich aus meiner Sicht die beste Zeit in Braunschweig, weil du einen Kader, der aus Erstliga ausgestiegen ist, neu sortieren musstest. Und wir waren dann in diesen Jahren nach dem Erstliga-Abstieg immer im Aufstiegskampf mit dabei. Das war eigentlich die herausforderndste Zeit, dann mit dem fast Wiederaufstieg in die erste Liga, habe ich schon angesprochen,
Relegation
66 Punkte gegen Wolfsburg. Und dann gab es eben das Jahr danach 39 Punkte. Steigst normalerweise auch nie ab, aber zu dem Zeitpunkt war es halt so. Das war dann das tragische Ende, aber das war natürlich total prägend. Dann ist das mit Sicherheit dann nochmals in Erfüllung gegangen mit der Zeit dann in Darmstadt, wo du halt in zwei Saisons übergreifend hatten wir 127 Punkte geholt und sind dann im zweiten Jahr dann auch verdient aufgestiegen. Und das war auch eine prägende Zeit. Aber Duisburg war auch prägend, weil du dort halt auch, ich musste auch durch eine Delle gehen als Trainer. Eben mit Abstiegen, die musste auch aufverdauen. Aber ich glaube, dass ich nie an mir gezweifelt habe, sondern immer an meine auch an meine Trainerqualitäten, an meine menschlichen Qualitäten und auch als Führungsfigur eines Vereins eben halt auch unterstützende Seite stehen kann. Da habe ich nie dran gezweifelt. Und jetzt
schließt sich der Kreis.
Jetzt hat sich erstmal der Kreis geschlossen, dass ich wieder da zurück bin. Und ich habe da nie einen Hehl daraus gemacht, dass den FCK mal zu trainieren immer ein Traum ist, wohl wissend, dass ich, egal wo ich bin, immer eine hohe Verantwortung spüre für den jeweiligen Verein. Und jetzt ist eben eine hohe Verantwortung, den FCK so zu führen, dass man vielleicht auch da Träume und Wünsche erfüllen kann.
Apropos Träume und Wünsche, jetzt komme ich. Weil, wir haben es gerade gehört,
jetzt bin ich
der Kreis gespannt. Schließt sich. Jetzt haben wir einen Pelzer im Podcast. Jetzt kann ich endlich mal mit jemandem Pelzisch babble.
Ja.
Wie ist es, wieder daheim zu sein? Wie ist es, das Pelzische zu heere, zu babble? Kriegen wir das ein bisschen aus dir rausgekitzelt ab und zu?
Wir können es ja mal probieren, ob wir es hinkriegen. Ich bin überzeugt davon, dass wir es hinkriegen, dass wir sauber Bubble kennen.
Sehr schön, sehr schön.
Großartig.
Passend dazu gab es auch eine Frau vom Noah, der wissen wollte, wo ist denn eigentlich der Lebensmittelpunkt mittlerweile?
Das ist total schwierig. Also jetzt wird es... also bitte nicht falsch verstehen, aber ich habe meine Frau mal gefragt, wenn ich jetzt... Todumfalle wird, wo wird es mich beerdigen? Wir wissen es nicht, weil mir momentan wirkt es immer so heimatlos. Als Trainer bist du halt durch halb Deutschland gereist. Also das ist die entscheidende Frage. Fakt ist, momentan ist es so, dass wir als Familie nach Darmstadt gezogen sind und dort jetzt leben. Ich trotzdem ein Fan davon bin, dass ich dort, wo ich arbeite, eben halt auch zu Hause bin. Und das werden wir jetzt gucken, wie wir das machen. Ist natürlich halt auch von abhängig schulische Situation. Alle Kinder, der eine gut hat jetzt die Schule verlassen, hat sein Abitur gemacht, aber beide anderen sind jetzt in Darmstadt auf der Schule und da müssen wir jetzt gucken, wie wir das handeln. Ist jetzt nicht auch unbedingt die weiteste Entfernung, aber trotzdem versuche ich hier in Laudern schon mein Gesäß niederzubringen.
Aber wenn es wieder Richtung Heimat geht, dann eher Richtung Dergem, Hasloch die Kante oder doch eher dann direkt Laudern?
Das ist eine gute Frage. Also das ist wirklich so, wenn du früher so als Kind durch die Pfalz gegangen bist, hast du natürlich die Schönheit der Pfalz noch gar nicht so wahrgenommen, wie sie jetzt wahrnimmst. Und die Pfalz hat wirklich sehr, sehr viele schöne Ecken. Was Fakt ist, also das haben wir schon auch so für uns mal gesagt, dass irgendwann mal, wenn man sich da, keine Ahnung, wann es sein wird, aber das ist schon, das hört sich irgendwie schon so an, dass man sich jetzt niederlassen möchte, aber irgendwann ist die Pfalz schon so der Mittelpunkt, wo man dann sagt, okay, da verbringt man seinen Lebensabend.
So, es ist ja so schon schön, ne?
Wenn du mal in dem Alter von Friedhelm Funkel bist, kannst du dich dann in der Pfalz
niederlassen. Aber selbst der muss ja öfter mal noch umziehen, zumindest temporär, wenn der so weitermacht.
Der wird jetzt seinen Vertrag verlängern, pass mal acht. Das hat er ja schon.
Da habe ich was anderes gelesen.
Ja, aber gut, ich bin mal gespannt. Wir wollen trotzdem so langsam zu unserer immer wieder gerne gehörten Rubrik kommen.
Das Betze-Freundebuch.
Unser Betze-Freundebuch, da bitten wir alle unsere Gäste, sich quasi digital in unser Freundebuch, in unser Podcast-Freundebuch einzutragen. Ein paar Fragen von mir und wir sind gespannt, wie du darauf antwortest. Am Spieltag kann ich nicht ohne.
Musik zu hören, den Spieltag beginnen.
Oha, und was ist das für Musik?
Das ist so, ich habe so spieltagsorientierte Verhaltensrituale, andere sagen aber Glauben. Bei mir hängt es davon ab, wie das Ergebnis davor war. Jetzt, in der Zeit jetzt hier, war tatsächlich Sam Fender derjenige, der mich durch die Spiele begleitet hat, wenn das jemand ein Begriff ist.
Mhm. Da ist dann eher...
Also ich bin selbst ich bin jetzt ein bisschen...
überrascht.
Ahnungslos, ja. Richtung, welche Richtung?
Ja, das ist Rock. Schreiben dir mal auf, hören dir an.
Unbedingt.
Und du wirst mit Sicherheit sagen, ah ja klar, jetzt weiß ich, wer es ist, Lied kenne ich.
Das heißt aber, die Musik passt sich dann auch so ein bisschen an die Stimmung quasi an.
Ich bin da so sehr ergebnisorientiert.
Okay.
Also so eine Playlist ändert sich dann auch mal, wenn du mal ein Spiel verloren hast.
Und was so in der Kabine läuft, da machst du dann die Ohren zu? Oder?
Ja, da bin ich dann eher... Der Fremdliche eher mit, aber...
Konservativ.
Weil da läuft sicher ein bisschen was anderes, das haben wir hier auch schon gehört.
Ja.
Da du ja auch die Erfahrung auf dem Feld hast, mein unangenehmster Gegenspieler.
Das war tatsächlich einer meiner ersten Spiele, die ich bestreiten durfte für den FCK. Das war in Frankfurt bei der Eintracht, damals im alten Waldstadion. Da war ich einer der beiden Manndecker. Wolfgang Funkel war der eine, Miroslav Katlec als Libero. Und ich durfte gegen erstmal, Achtung, Anthony Yeboah spielen.
Oh.
Und habe gemerkt, okay, dir fehlt was an Muskulatur. Nach 20 Minuten haben wir dann getauscht. Dann habe ich gegen Jan Furto gespielt. Und da war es eine komplette Achterbahn, die ich hatte. Und irgendwann hat mich der Trainer dann auf die rechte Seite zu Ralf Weber gestellt. Also das waren alle drei waren total unangenehm, weil ich dort zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr unbedarft Fußball gespielt habe.
Da habe ich sogar noch einen Hinweis und auch einen Tipp an alle die uns nur hören, ruhig auch mal auf den Artikel dann gehen. Da habe ich nämlich ein Foto rausgesucht. Thorsten Lieberknecht im Spiel gegen den VfB Stuttgart gegen Michael Fronzek. Das war mal ein angenehmer, oder?
Das Interessante ist, zum Michael habe ich immer ab und zu mal noch Kontakt. Und der war auf dem Platz, war der Ellenbogen, war der schon Teil des Spiels.
Okay,
next. Verbal durchaus auch in der Trainerkarriere.
Ja. Nächstes Thema.
Die schönste Gästekabine ist in.
Die hatte ich, da darf ich ja auch so Freundschaftsspiele mit reinbringen.
Alles,
so technisch. Die war tatsächlich in Preston North End.
Oha.
Das war oldschool, die war so klein, die war so gemütlich. Aber ich sag, das gefällt mir noch. Ich mag diese hochsterilisierten Gästekabinen, die mag ich als gerne. Aber das war echt so alte englische Schule.
Da gab es um 17 Uhr bei Spielen wahrscheinlich noch Tea Time oder so.
Ja, wir haben früher gespielt, deswegen gab es kein Tea Time.
Okay.
Da gibt es aber bestimmt, gerade in England gibt es, glaube ich, echt noch das eine oder andere Original.
Ja.
Meine erste Erinnerung an den FCK
war, als Ernst Diehl damals zu uns nach Hause gekommen ist mit seinem Mercedes KL ED1, war das Kennzeichen, und hat versucht, meine beiden Brüder zum FCK zu holen als Fußballer. Das ist immer in Erinnerung geblieben, weil er dann 10 Jahre später es nochmal probiert hat bei meinen Eltern und die haben mich dann freigegeben. Das war meine erste Erinnerung an FCK und dann gibt es viele andere. Topio Nilsson als Spezialist, nicht nur als Torschütze, sondern in der Mauer stehend, im Flugkopfball raus, um die Bälle abzuwehren und. Aber jetzt die erste, ich laber viel, merke ich gerade wieder, das war prägend.
Da muss ich aber trotzdem nochmal nachfragen. Das heißt, deine Eltern haben deinen Brüdern damals die Freigabe...
Ja, die wollten, dass sie was Gescheites lernen.
Okay. Aber dann können wir ja froh sein, dass es bei dir funktioniert hat.
Ja.
Lieblingsverein außer der FCK natürlich?
West Ham. Oh. Tatsächlich, ja. Ich bin West Ham-Fan und das ist so ein Lieblingsverein von mir, ja.
Da gibt es auch schöne Derbys ab und zu mal.
Gegen Millwall,
wenn's,
ja.
Wenn es sportlicher wird. Gibt es auch interessante Filme, ne, darüber.
Auch, ja.
Das kann ich außer Fußball besonders gut.
Ich glaube, empathisch zu sein. Ja, empathisch zu sein.
Das haben wir jetzt auch in den letzten Minuten hier.
Absolut,
erlebt.
Und das kommt einem ja sicherlich als Fußballtrainer, wenn man so einen Haufen Leute hüten muss, quasi auch ganz gut zugute.
Und wichtig, dass dabei eben halt auch, dass man authentisch bleibt. Das ist empathisch und authentisch. Ansonsten, ja.
Und trotzdem auch unbequeme Entscheidungen trifft. Die musst du ja auch treffen.
Genau.
Ja,
logisch. Genau.
Und die letzte Frage kommt heute mal nicht von mir, sondern von einem Fan.
Servus, Thorsten. Warst du einmal auf der Kalmit? Und fahren ihr du als Mannschaft in der Vorbereitung vielleicht hin? Also willst du die Pfalz als Lebensgefühl, die Identität, die man hier irgendwie auch mit dem Verein hat, mit in den Kader reinbringen, damit die Leute auch verstehen, was es bedeutet, FCK zu sein und dann entsprechend für die Region und für die Fans erfolgreich Fußball spielen zu können?
Vielen Dank, Jonas.
Das war lange vor. Ich war auch schon auf der Dahner Hee, ich war auch schon mal auf der Wies gelegen und habe die Arme zugemacht und Eva nur gedreht. Das habe ich auch schon. Und habe auch schon den Nebelstein gesehen im Herbsttag. Also das habe ich alles schon gesehen. Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, wenn du hier hinkommst, musst du schon wissen, wo du hinkommst. Und dann gibt es trotzdem auch die Situation, dass wenn man einen Club ganzheitlich sieht, eine Region ganzheitlich sieht, dass es da eben halt auch, sagen wir mal, Dinge gibt, die sich auch entwickeln, eine Mannschaft eben halt auch mit der Region vertraut zu machen. Aber das Allerwichtige ist, wenn du hier zum FCK kommst als Spieler, solltest du dich vorher schon eben halt auch informiert haben, wo kommst du hin, was ist das für ein Lebensgefühl und ja, und die Schönheiten, die kann man kennenlernen, aber das Schönste ist, Siege einzufahren im FCK.
Übrigens, ohne Witz, die anonyme Gitarristen haben sich auch schon angeboten, weil ich glaube, du bist der Erste, der tatsächlich die Frage, warst du schon immer auf der Kall mit Ja beantwortet hat. Die anonyme Gitarristen haben sich schon angeboten, sie würden sich zur Verfügung stellen, dann machen wir mal eine schöne Bustour mit allen Spielern, die es noch nicht kennen. Das ist mal die Schönheit der Pfalz.
Ja. Nein, ich glaube, es gibt, man redet ja immer so über Teambuilding-Maßnahmen und so, und ich bin jetzt echt kein Freund mehr davon, von irgendwelchen Bäumen runter zu springen und Rafting-Touren zu machen. Aber, und das ist tatsächlich so, eine der schönsten Teambuilding-Maßnahmen, die auch, und für mich ist immer wichtig, dass da ein wiederkehrender Moment dabei ist, weil es ist damals, als wir in Braunschweig zusammen ein Lied aufgenommen haben. Und mit einer Mannschaft mal in einem Musikstudio drin zu stehen und gemeinsam mal ein Lied aufzunehmen, ein Lied zu singen, das hört sich jetzt romantisch an, aber ist mit das Beste an Teambuilding-Maßnahmen, die man machen kann. Also vielleicht gehen wir da gemeinsam. Ann-Kathrin steht auch hier mit drin, ne? Hier unsere Pressesprecherin, soll ja auch mal erwähnt werden, ne? Steht im Hintergrund und stärkt den Rücken des Trainers. Das ist mal was, kann man mal auf die Agenda nehmen, weil das ist definitiv, das war das Beste überhaupt, weil das immer wiederkehrend war. Und ich habe immer ein Problem damit, einen Transfer hinzubekommen, von einem Baum runter zu springen und zu sagen, hey, yippie, es hat geklappt.
Das werden wir vielleicht mal angehen können, ne? Ein Lied aufnehmen das mit den FCK-Spielern.
Sie müssen auch zur Verfügung.
Müssen ja nicht alle pfälzisch singen. Ich glaube, da hätte der ein oder andere dann doch ein Problem mit.
Wahrscheinlich.
Wunderbar. Das hat sehr viel Spaß gemacht, hier dein Antrittsbesuch auch bei uns im SWR-Studio hier in Kaiserslautern. Wir haben gegen Ende, oder ich zumindest, habe noch mal einen Hinweis. Wir werden nämlich auch in der kurzen Sommerpause noch mal mit dem Podcast aufschlagen, und zwar zur 125-Jahr-Feier des 1. FC Kaiserslautern. Die große Feier ja am 2. Juni im Fritz-Walter-Stadion. Da werden sich dann Sebastian und ich unter die Prominenten mischen und wir schauen mal, was dabei rauskommt für einen Podcast.
Schauen wir mal, was wird, ja? Nee, da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist, wird, glaube ich, echt ein schöner Abend.
Das denke ich doch mal.
Mit vielen bekannten Gesichtern und auch so generell so dieses Jubiläumsjahr. Dieser Hype, der jetzt da auch gerade wegen diesem Panini-Album entstanden ist, ich glaube,
Genau.
Da haben die Leute schon sehr Lust drauf, auf das alles.
Wir haben uns sehr gefreut, dass es noch geklappt hat. Trotz der vielen Termine, ich kann mir vorstellen, wird nicht einfacher werden bis zum Saisonstart und auch davor schon. Thorsten Lieberknecht, hat sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank für den Besuch hier.
Vielen Dank.
Und am Ende natürlich auch noch der Hinweis auf die aktuellste Folge von Dein FCK, unserem YouTube-Format. Und natürlich, wer noch nicht dabei ist, kann sich gerne noch für unseren Newsletter anmelden. Einfach eine Mail schreiben an sebastian.zobel@swr.de.
Und das war
nur der FCK, der SWR Sport Podcast.